Beginn, ihr seid ja schon lange als Architekten oder auch als Architekturbüro tätig und mich würde jetzt erstmal so eure Geschichte interessieren. Und ja, erzählt einmal ein bisschen was dazu.
Ja, also uns gibt es jetzt insgesamt seit 13 Jahren. Also die Elke hat das Büro 2009 gegründet. Wir haben uns beide kennengelernt Anfang der Nullerjahre im Büro von Günter Behnisch noch, haben da zusammen die Projektleitung gemacht von dem Projekt in Stralsund, das Ozeaneum. Und das war so ein bisschen der Gründungspunkt dann für unser Büro. Und wir haben es dann, also Elke ist dann schon früher raus bei unserem alten Arbeitgeber 2009 und hat dann eben das Büro gegründet. Dann kam ich etwas später dazu. Und wir hatten dann relativ schnell das Glück, über Zufälle an ein recht großes Projekt zu geraten. Das war für die Firma Kärcher ein ganzes Areal. Und das war so ein bisschen das, was uns dann so das Startkapital gegeben hat, weil es ja oft für kleine Büros hat man oft oder junge Büros hat man die Schwierigkeit, dass man in keine Wettbewerbe reinkommt, dass man eigentlich keine Anträge kriegt und eigentlich gar nicht weiß, wo man irgendwie seine Rechnungen bezahlen soll. Und das war so der Anfangspunkt dessen, was wir gemacht haben. Und dann sind wir eigentlich so mehr oder weniger an unterschiedlichste Aufträge gekommen, meistens über Wettbewerbe und dadurch eben auch nicht wirklich, jetzt haben uns jetzt nicht spezialisiert auf eine bestimmte Bauaufgabe oder auf eine bestimmte Art von Bauen. Also wir haben jetzt eigentlich querbeet alle möglichen Typologien schon durch, von der Kirche über die Kita, vom Boden bis zum Wohnheim, vom Bürobau bis zum Museum und sind da jetzt mittlerweile schon auch eben seit 12, 13 Jahren tätig. Machen es mit viel Freude, ja, und schauen positiv gestimmt in die Zukunft.
Also das finden wir auch ziemlich gut, dass wir so ganz unterschiedliche Sachen bauen. Das hat sich halt irgendwie so ergeben, wie es in den meisten Büros sicherlich auch so ist. Die einen machen viel Schulbau, die anderen hauptsächlich Holzbau. Und bei uns hat sich eben ergeben, dass wir fast keine Aufgabe doppelt gemacht haben. Und das spornt uns immer wieder an, wirklich auch sich in die Aufgaben neu reinzudenken und sich wirklich grundsätzlich zu fragen, was ist da wichtig, worum geht's und ja.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend und sehr auf jeden Fall vielfältig, wenn ihr quasi in jedem Bereich, sag ich mal, tätig seid. Auf jeden Fall sehr spannend. Und dann jetzt natürlich die Frage, wann seid ihr denn so das erste Mal mit Architektur in Berührung gekommen? Was hat euch dazu bewogen, sag ich mal, Architekten zu werden?
Ja, es ist immer ja gar nicht so einfach, beim Rückblicken sich zu überlegen, wann war eigentlich der Punkt. Ich kann mich erinnern, irgendwann stand fest, Architektur soll es werden, obwohl man natürlich vorher keine Ahnung hat, was da auf einen zukommt. Also für alle, die hier vielleicht zuhören und noch nicht wissen, was sie werden sollen, ist nicht so schlimm, wenn sie sich das nicht so richtig vorstellen können. Ging uns genauso. Und irgendwann rutscht man da rein und merkt schon, okay, das macht Spaß, das ist vielfältig, man muss aus unterschiedlichen Bereichen Dinge können und man ist eigentlich wirklich von Anfang an so Generalist, nennen wir das immer. Also das heißt, man hat mit unterschiedlichsten Sachen zu tun, man muss sehr große Entscheidungen treffen, man muss sehr viele Dinge einbeziehen, man muss wirklich logisch denken können, man muss wirklich gucken, was ist wichtig im großen Kontext und das macht wirklich viel Spaß, weil man immer wieder gerne auch einen Schritt zurücktreten kann von der Detailarbeit und sich wirklich überlegen kann, worauf kommt es an und was ist jetzt hier eigentlich wichtig in dem Bereich.
Aber wir sind jetzt beide nicht die schon im Sandkasten wussten, dass sie mal Architekten sind. Bei mir war es relativ spät. Das war quasi durch ein Praktikum in der Nachbarschaft, nachdem ich nicht so genau wusste, so wie es den meisten am Abi geht, was mache ich denn jetzt eigentlich? Da schlittern ja viele in so eine halbe Sinnkrise und bei mir war es ähnlich. Und dann bin ich dann halt irgendwie per Zufall an ein Architekturbüro geraten und habe dann halt da damals noch mit der Hand mitgezeichnet und bin dann so langsam reingerutscht in den Beruf. Aber es war jetzt nicht biografisch vorgezeichnet bei Bekannten und so eigentlich.
Also noch nicht im Sandkasten die schönsten Häuser, sage ich mal, gebaut.
Wenn man anfängt zu studieren im Einführungskurs, dann fragen die Betreuer natürlich, ja, was hat euch denn zum Studium gebracht? Und waren viele dabei, die gesagt haben, ja, also schon als Kind und ich habe schon immer, war es bei uns noch nicht so. Nee. Aber es ist, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man nicht vorbelastet ist. Dann geht man etwas entspannter in die ins Berufsleben rein, wie wenn man eben da schon vielleicht Vorstellungen hat, wie es denn sein muss.
Ja, genau, das auf jeden Fall. Und ich habe auf eurer Homepage gesehen, ihr habt ja auch weitere einige Mitarbeiter bei euch im Büro. Wie darf ich mir denn so einen typischen Arbeitsalltag vorstellen? Was für Aufgaben habt ihr so und wie sind die so unter euch verteilt?
Ja, das ist eigentlich gar nicht so einfach, ne? Wie man wie man das aufteilt, ist immer die Frage, wie groß ist ein Büro und wie arbeitsteilig ist es. Natürlich stellt man sich vor, dass man vom ersten Strich bis hin zur Betreuung der Baustelle alles macht. Und das ist wahrscheinlich auch so das, was oben drüber steht, wo man immer denkt, das wäre gut, man könnte das alles so wirklich im Detail vom ersten Strich bis zum Schluss. Aber letztendlich ist man ja auch nicht immer, sag ich mal, auch für alles beauftragt. Das heißt, diese Projekte kommen oft in Schritten, dass man erstmal nur einen Entwurf machen muss oder dann irgendwann auch das umsetzen muss. Das ist aber schon 5 Jahre später, wo vielleicht der jeweilige Mitarbeiter gar nicht mehr da ist oder inzwischen was anderes macht. Das heißt, man versucht natürlich schon, dass die Mitarbeiter ein Projekt so lange wie möglich betreuen, weil natürlich ganz viel Wissen drinsteckt, was man nirgendwo runterschreiben kann. Das ist so das übergeordnete Ziel. Aber natürlich ist es auch so, dass jeder seine Schwerpunkte hat und jeder unterschiedliche Dinge vielleicht besser oder nicht so gut kann oder auch mag. Und von daher muss man immer wieder neu korrigieren und wirklich auch überlegen, wer macht das jetzt am besten.
Okay, und dann, wie lange darf ich mir so vorstellen, dauert das so ein Projektzeitraum? Ich denke mal, das ist bestimmt bei jedem Projekt auch unterschiedlich, aber wie lang ist so die Zeitspanne von Beginn eines Projektes so bis zum Ende?
Also ich würde sagen, die kürzeste, interessanterweise sind Projekte gar nicht so unterschiedlich lang. Egal, ob es ein Einfamilienhaus ist oder ein Projekt mit 30 Millionen Bausumme. Das hat irgendwie was mit den Genehmigungszeiträumen zu tun und wie so Prozesse laufen, auch auf der Baustelle. Aber ich würde sagen, man beginnt so bei 1,5 bis 2 Jahren. Also vom ersten Bauherrenkontakt bis zum fertigen Gebäude, das ist sozusagen aber die schnellstmögliche Variante. Und unser aktuell längst laufendes Projekt ist, haben wir den Auftrag bekommen Anfang 2018. Sehen optimistisch der Fertigstellung entgegen in 2024. Also das gibt es auch. Je größer und komplexer die Projekte werden, desto länger dauern die auch. Das ist, glaube ich, etwas, wenn man jetzt studiert, was man auch einfach mit in Betracht ziehen muss. Also wenn man jetzt in Richtung Marketing zum Beispiel geht, die viel kürzer die Projekte. Aber Architekt kann es zum Teil, ich meine, das Extrembeispiel sind Flughäfen oder Bahnhöfe. Also die Leute, die jetzt irgendwie am Stuttgarter Bahnhof sitzen, die haben wahrscheinlich jetzt so langsam ihr 25. Projektjahr.
Ja, das wahrscheinlich, ja.
Aber also ich würde sagen, unter 2 Jahre kaum. Wenn es jetzt nicht Messebau ist, vielleicht was anderes, Innenarchitektur, ja. So klassischer Hochbau, geht so bei 2 Jahren los.
Aber das heißt, dass man sich so richtig darauf einlassen kann, dass man wirklich auch eine ganze Zeit daran arbeitet und das natürlich auch ein wichtiger Teil ist im Leben. Also so ein Projekt, wenn das so lange geht, macht man ja dann nicht 100 von, sondern man macht halt ein paar hintereinander. Und dann ist es natürlich auch schön, dass man so das Gefühl hat, da kann ich mich jetzt richtig einbegeben und richtig auf die Suche gehen nach den Lösungen, die ich dafür brauche. Und es geht nicht so schnell zack, zack, sondern es ist wirklich etwas, wo man wirklich gucken muss, zum Schluss steht da letztendlich ein Gebäude, das steht dann da 100 Jahre vielleicht. Pech hat nur 20, aber wenn es länger und diese Verantwortung, die man damit trägt, die ist natürlich, das ist natürlich wichtig, dass man da auch Dinge sich gut überlegt und die Details dann auch wirklich forciert.
Das auf jeden Fall, muss ja auch alles gut durchdacht sein, sag ich mal. Genau, und dann jetzt unter euren ganzen Projekten oder die vielleicht jetzt ja auch noch dann bald anstehen, so allgemein, plant ihr eher Neubauten oder seid ihr eher so in den Bereich Sanierung, Umbauten?
Beides. Also unser aktuell größtes Projekt ist ein großes Umbauprojekt, das ist das Meeresmuseum in Stralsund. Das ist in einem Kloster aus dem 14. Jahrhundert. Da ist ein relativ großer Umbauanteil. Wir machen aber auch klassisch Neubauten. Also das ist je nachdem, also wie gesagt, man kann sich als Architekt ja auch die Projekte nicht so auswählen, sondern man hofft halt darauf, einen Auftrag zu bekommen. Und darüber entsteht eigentlich dann der Projektschwerpunkt. Wir machen beides.
Bei Projekt in Stralsund ist es natürlich so, wenn man weiß, das gibt es schon viele Jahrhunderte, dieses Gebäude, dann weiß man ja auch, dass man auch nur einen Teil davon bearbeitet. Das heißt, die Baumeister und Architekten vor uns haben ja auch immer schon ihre Spuren hinterlassen. Wir sind wieder ein Stückchen und danach kommen wieder andere, die das weiter umbauen. Und das ist schon eine sehr interessante Erfahrung, weil man daraus ja auch weiß, dass man mit viel Verantwortung und auch mit einer gewissen Demut daran gehen muss, nicht so viel zu zerstören und trotzdem selbstbewusst und trotzdem zeitgemäß zu agieren. Und ich meine, die Umbaumaßnahmen werden immer mehr auf uns zukommen. Wir sollten als Architektenschaft nicht mehr so viel neu bauen, aus Nachhaltigkeitsgründen, um eben diese Prozesse des stetigen Abrisses und Neubaus auch wirklich zu durchbrechen. Das heißt, Umbauten oder im Bestand zu arbeiten, wird ein ganz großer Schwerpunkt werden in Kürze für alle.
Ja, okay. Ja, cool. Und was persönlich mögt ihr lieber? Eher Umbauten oder eher Neubauen? Habt ihr da eine Präferenz?
Kann man nicht sagen. Wichtig ist, dass das Projekt irgendwie interessante Parameter, dass es einen herausfordert, dass man dass man sich was dazu überlegen kann, dass es nicht langweilig ist. Also dass nicht nur abgefordert ist, dass man Standard macht, sondern dass abgefordert ist, dass man sich wirklich was überlegt und mit dem, was man macht, auch so einen wirklichen Schritt in eine Richtung geht, wo man sagt, das hat was gebracht. In welchem Bereich auch immer. Und da ist es unabhängig davon, ob es ein Neubau oder ein Bestandsbau ist.
Es ist auf jeden Fall definitiv ein anderes Entwerfen. Also der Kontext ist einfach unmittelbarer als bei einem, also wenn ich einen Neubau mache in einer Baulücke, habe ich auch mit Kontext zu tun, eben meine Nachbarn. Aber bei einem Umbau bin ich ja direkt im Gefüge drin. Und was wir jetzt oder was ich jetzt auch also wir sind ja beide auch in der Lehre tätig. Und was ich jetzt merke, wir haben ja in der Lehre jetzt bis vor 2 Jahren den Umbau komplett ausgeblendet, kann man sagen. Da wurde fast nur an den Hochschulen und Universitäten wurde Neubau gelehrt und das ändert sich jetzt auch und es ist interessant zu beobachten, wie dann plötzlich die Studierenden wieder in so einen Anfängerstatus zurückgeworfen sind im Entwerfen. Wenn es dann plötzlich, also wenn man eben schon drei Jahre studiert hat und macht dann so den ersten Umbau als Projekt, wie schwer sich da viele tun. Also es ist, glaube ich, einfach ein ganz anderes Entwerfen, ein ganz anderes Herangehen. Das muss man schon sagen. Also es ist nicht das Gleiche. Also es ist was völlig anderes.
Und so bei den ganzen Objekttypen, die es ja so gibt, also zum Beispiel Bildungsbau, Wohnungsbauten, bei welchen davon seht ihr so den größten aktuellen Handlungsbedarf und deckt sich das irgendwie mit eurer aktuellen Auftragslage ab?
Naja, ich meine, die Politiker würden sagen, Wohnungsbau, das ist wahrscheinlich auch die Realität. Also das ist wahrscheinlich die Aufgabe für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Es deckt sich aber nur in Teilen mit, wir sind kein klassisches Wohnungsbaubüro. Das ist tatsächlich so, dass da, also ich rede jetzt nicht von dem, was so veröffentlicht wird, sondern das, was man so sieht, was so Land auf, Land ab gebaut wird von den Bauträgern, so diese Durchschnittsprojektentwicklungen. Das wird meist eben in einem Kontext gemacht, wo wenig über Architektur gesprochen wird. Architekturbüros auch oft nur bis Bauantrag überhaupt verantwortlich sind, dann wird es von Bauträgern übernommen. Da wird so die große Masse gebaut. Da in die Richtung sind wir irgendwie nie, haben wir erstens nie, die irgendwie den Fuß in die Tür gekriegt und so richtig wirklich interessiert hat es uns ehrlich gesagt auch gar nicht. Also es gibt in Deutschland im Vergleich zu anderen benachbarten Nationen wenig qualitätvollen Wohnungsbau. Das liegt an der Art und Weise, wie es betrieben wird. Und das, was dann mal gut ist, das sind so die Eisbergspitzen, die aus dem Wasser ragen. Also das wäre wahrscheinlich tatsächlich die Aufgabe, dass man sagt, wir müssen als gesamtgesellschaftlich an das Thema anders rangehen, wir müssen die Aufgabe anders begreifen, wir müssen auch an die Prozesse anders steuern. Also da, aber dadurch, dass da oft auch wenig zu holen ist für Architekten, also jetzt inhaltlich, qualitätsmäßig sind wir da auch gar nicht so sehr tätig, weil auch wenig auch über Wettbewerbe läuft. Vieles wird dann einfach direkt beauftragt.
Also wir leiden immer, wenn so viel gebaut wird, wo man sagt, das ist eigentlich nicht wirklich gut geworden.
Also die große Masse.
Leider. Und gerade das Thema Wohnungsbau ist natürlich die Frage, alle schreien nach neuem Wohnungsbau. Aus Nachhaltigkeitsgründen sollten wir nicht so viel neu bauen. Warum gibt es dann in vielen kleineren Städten so wahnsinnig viel Leerstand von wunderschönen Häusern? Und warum kriegt man das nicht hin, das wirklich anders zu sehen? Und das sind eben die, wie ich vorhin gesagt habe, man muss 2 Schritte zurückgehen und sich grundsätzlich überlegen, was heißt das eigentlich? Also können wir das nicht besser verteilen? Wie kann man eben das fördern, dass an Orten, wo es viel Wohnraum gibt, wo wir die Sauhäuser schon haben, die auch total schön sind, aber vielleicht nicht gut angebunden, wie kann man das regeln, als in den Ballungsgebieten wirklich noch auf dem letzten Meter dann wieder neu zu bauen? Und wenn man neu baut, glaube ich, sollte man es in hoher Qualität machen, nicht formal in hoher Qualität, also nicht unter dem Aspekt, sieht es gut aus oder nicht, sondern einfach inhaltlich. Und im Wohnungsbau, glaube ich, ist hier Potenzial. Es wird immer noch gebaut, im Durchschnitt die 2-Zimmer-Wohnungen nach dem Grundrisstyp, den es seit 50 Jahren gibt. Und für für die unterschiedlichen Aspekte des Lebens, wie die Menschen heute zusammenleben, gibt es viel Wohnraum einfach auch nicht. Also der Bedarf ist, glaube ich, ein ganz anderer als der Durchschnitt von 1, 2, 3 Zimmerwohnungen. Also es braucht große Wohnungen, es braucht Wohnungen für Senioren, die vielleicht anders leben als alleine. Es braucht ganz unterschiedliche, die Gesellschaft hat andere Anforderungen, als der Wohnungsmarkt abbildet. Und ich glaube, da ist viel Potenzial, da anders ranzugehen und es vielleicht besser zu machen.
Ja, das ist auf jeden Fall dann, wie sagt man so schön, auch immer noch so Luft nach oben. Und ja, da hoffe ich natürlich auch, dass sich das in Zukunft natürlich dann auch gerade diese ganzen Leerstände, das sieht man ja, sehe ich auch mal in meiner Heimatstadt, wie viel dann leer steht an sich, dass das natürlich dann auch in Zukunft natürlich genutzt wird. Und ihr hattet das ja schon in eurer Vorstellung kurz angerissen, auf was ihr euch so spezialisiert habt. Könnt ihr da nochmal so näher drauf eingehen, was genau für Gebäudekategorien ihr behandelt?
Ja, also wie gesagt, so ziemlich, also was man sich vorstellen kann, außer Krankenhäuser. Also wir haben jetzt die letzten Jahre gebaut, Verwaltungsbauten. Wir haben ein Museum gerade noch in der Mache mit dem Meeresmuseum. Wir haben eine Kirche gebaut, ein Studierendenwohnheim. Wir haben Wohnbau gemacht, wir haben Umbauten zu Wohnbau gemacht.
Wir bauen gerade eine Schule.
Wir bauen gerade eine Schule. Also nahezu alle Typologien.
Eine Brücke gebaut.
Eine Brücke gebaut, genau.
Aber auch.
Eine Doppelgarage. Also so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Also es gibt wirklich keine tatsächlichen Schwerpunkte. Also es gibt natürlich herausforderndere Aufgaben, komplexere Aufgaben, und die beschäftigen uns dann im Büro auch gedanklich mehr. Aber im Prinzip machen wir eigentlich alles. Aber halt auch nicht bewusst, sondern es hat sich halt so entwickelt.
Hochhaus würden wir gerne noch bauen.
Ja, Hochhaus fehlt noch, genau.
Ich habe mal gebaut, aber Hochhaus.
Ja.
Vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Ja, ja, cool. Und gibt es ein Projekt, was ihr bisher gemacht habt, auf das ihr besonders stolz seid, wo ihr sagt, das ist wirklich, das war ein Herzensprojekt, das liegt mir, also da bin ich richtig stolz drauf.
Ist ja immer gar nicht so einfach, ne?
Da gibt es mehrere Projekte, die...
Na, ich, komischerweise, also wir sind ja auf uns, also wir sind in die Öffentlichkeit geraten über eine Doppelgarage, die quasi aus so Recyclingbrettern zusammengenagelt wurde. Das war ein Projekt, was eigentlich Elke gemacht hat, bevor ich noch ins Büro kam. Und das ist komischerweise, wir hatten es gestern auch davon, eigentlich das Projekt, das ist jetzt auch schon 12 Jahre alt, was inhaltlich noch am frischsten ist, weil es einfach alle Fragen... Für alle Fragen erstmal einen Vorschlag macht, die eigentlich aktuell immer noch diskutiert werden. Also es war ja damals einfach Restholz von einem Hersteller von Nagelbindern, aus dem dann sich eben der Bauherr mit Hilfe seines Bruders, der in dem Unternehmen gearbeitet hat, halt selber eine Garage zusammengenagelt hat. Und da ist das Gute daran ist, dass es wird ja vieles über Upcycling gesprochen und über Wiederverwenden von Baustoffen und so weiter, und was man halt dabei schon auch um aufpassen muss, ist, dass die Architektur nicht unter die Räder kommt. Also dass es eben dann nachher irgendwie halt vorbildlich ist in der Verwendung alter Materialien, aber halt in der Gesamtkomposition einfach grauenvoll wird, einfach in der baukörperlich oder kompositorisch. Und das Schöne an dem Projekt ist, dass aus diesem Upcycling eigentlich wirklich eine schöne Materialität entstanden ist. Ein Haus, was man sich auch heute noch angucken kann. Es ist halt nur eine Garage, aber
hat
eine gewisse Dauerhaftigkeit, was auf der Konzeptebene.
Also heute hätte man die Begriffe dafür, ne? Reuse,
ja, zwar damals,
Recycling.
Genau.
Damals hat man das umschrieben, hat man gesagt, man hat alte Holzbretter genommen. Und ein anderer Punkt, der ja heute auch wahnsinnig im Vordergrund steht, ist die Frage, wie baut man zusammen? Was versteht man unter demokratischem Bauen? Wie können sich Gemeinschaften bilden, die zusammen etwas bewirken? Und da war dieses Projekt auch eigentlich ganz groß mit dabei, weil es ein Gemeinschaftsprojekt war. Also sowohl der Bauherr als auch Konrad Schäffler, der es gebaut hat, als auch die Firma Schaff, die das dann quasi uns das Material und die Mittel zur Verfügung gestellt hat. Alle haben zusammen angepackt, jeder hat seinen Teil eingebracht, jeder hat auch sein Wissen und seine Entscheidungen eingebracht, und zusammen ist das Ding entstanden. Und das also sieht man mit dem Abstand jetzt dieser 13 Jahre ja auch nochmal ganz anders, weil man das Gefühl hatte, ja genau, eigentlich muss es so gehen. Und damals ist es zufällig irgendwie auch so geworden.
Also ein schönes Gemeinschaftsgefühl dann auf jeden Fall. Ja.
Cool.
Und dann jetzt auch im Gegenzug, gab es dann auch Projekte, wo es besonders große Hindernisse oder die größten Herausforderungen gab? Und was für eins war das dann im Speziellen?
Also das gibt es eigentlich bei jedem Projekt.
Das gibt es bei jedem Projekt.
Großhindernisse, das ist eigentlich unser Job, Großhindernisse zu lösen. Und es geht, es geht damit los, dass man die Baugrube aushebt und dort Sachen findet, die einen erst mal 2 Jahre zurückwerfen. Es geht damit los, dass es schwierig wird, die Baugenehmigung zu bekommen, aus welchen Gründen auch immer. Es ist im Moment sehr, sehr schwierig, überhaupt an den Punkt zu kommen. Es geht weiter damit, dass das Geld eigentlich nie reicht. Also nie ist genug Geld, dass man es eigentlich richtig machen würde. Das ist natürlich auch ein großes Hindernis, weil man natürlich dann entscheiden muss, gemeinsam mit dem Bauherrn. Oder der Bauherr entscheidet, wo wird gespart. Mhm. Und manchmal die richtigen und manchmal auch die nicht so richtigen Entscheidungen. Und bis hin dazu, dass es dann Schwierigkeiten gibt in der Umsetzung, dass Firmen abspringen oder man rechtliche Auseinandersetzungen hat. Also bis zum letzten Tag, bis zur Eröffnung, bis dann wirklich das Glas gehoben wird und die Tür aufgeschlossen wird und der Schlüssel übergeben wird und man das Gefühl hat, oh Gott, jetzt war es 5 Jahre lang unser Projekt und jetzt müssen wir den Schlüssel abgeben und morgen kommen wir nicht mehr rein. Bis dahin ist es eigentlich ein Problemlöser-Job, den wir haben.
Das ist das Wesen des Berufs.
Muss man da auch Spaß dran haben und sagen, ich muss das knacken, ich muss Lösungen finden und nicht gleich beim ersten Problem deprimiert sein und sagen, okay, das wird nie was. Also immer wieder aufstehen und sagen, ich mache jetzt weiter und es ist eine Herausforderung und ich lerne was dabei. Das ist, macht eigentlich den Job aus.
Das stimmt. Und am Ende ist man dann ja auf sich stolz, ne? Weil dann sieht man, was man geleistet hat und man hat ein weiteres Projekt realisiert und dann kann man quasi direkt mit dem nächsten starten.
Ja, das stimmt. Meistens braucht man dafür etwas Abstand. Und im Projekt sieht man am Schluss eigentlich nur noch die Sachen, die, das ist, glaube ich, mit allem, was man selber macht. Also wenn man im kreativen Prozess drinsteckt, muss man immer, also entweder man geht Kompromisse ein oder man trifft aus vielleicht auch Entscheidungen, die man vielleicht etwas später anders getroffen hätte. Und man kann es nicht revidieren, weil es ist ja ein Prototypenhaus. Das ist dann halt irgendwann gebaut und dann ist es so. Und man am Anfang sieht man nur die Dinge, die man dann doch vielleicht hätte lieber anders gemacht hätte. Also es gibt auch Architekten, die tun sich unglaublich schwer, eigene Gebäude anzugucken, wenn sie nicht gestellt sind. Und dieses Zufriedenheitsgefühl stellt sich meistens mit etwas Zeitabstand her, wenn man dann wieder schafft, das große Ganze zu sehen und nicht die kleinen Problemchen, die natürlich an jeder Ecke irgendwie lauern.
Wir sagen 2 wichtige Tage in einem Projekt. Der wichtigste Tag oder der erste wirklich berührende Tag ist, wenn die Baugrube ausgehoben ist. Und der zweite ganz berührende Tag ist, wenn man den Schlüssel abgibt und das Gefühl hat, oh Gott, jetzt übergebe ich es und es war doch irgendwie unseres und ab morgen komme ich nicht mehr rein. So, diese Spannung macht es aus.
Genau, immer, bleibt auf jeden Fall dann immer aufregend, die ganze Zeit. Und ihr dann bei so einer kompletten Planung oder so einem Planungsprozess, wie fängt sowas an, wo beginnt man da und habt ihr da einen gewissen Ansatz, den ihr verfolgt bei einem Planungsprozess?
Also im Prinzip ist es ja ganz klar festgelegt, wie man der Reihe nach vorgeht. Zu Beginn steht ja immer erstmal die Entwurfsidee oder die Frage, wie setze ich das, was sich der Bauherr wünscht, um? Das ist der erste Schritt. In dem Wettbewerbsverfahren ist es so, dass man das quasi schriftlich bekommt und sich dann erstmal alleine überlegt, bis das Große und Ganze eingerückelt ist, bis die Grundrisse passen und bis der Entwurf steht. Dann gibt man ab und dann gewinnt man oder nicht. Und wenn man im Direktauftrag ist, das ja auch ein Weg, den man gemeinsam mit dem Bauherrn geht. Aber zu Beginn ist es ja immer so, man bekommt eine Liste mit Räumen, die man unterbringen muss und die baurechtlichen Anforderungen, die sich aus dem Städtebau ergeben. Und dann muss man quasi eine Gesamtlösung erarbeiten, die alles versucht richtig zu machen, was die Anforderungen von außen und von innen sind. Und sobald das steht, geht eigentlich so ein ganz klarer Prozess los, wo man immer detaillierter werden muss. Das ist ja auch festgelegt, das ist der Vorentwurf, dann der Entwurf, dann reicht man einen Bauantrag ein und irgendwann macht man die Details dazu und die Ausführungsplanung. Und in diesem Prozess, dieser Prozess ist logisch aufgebaut, aber der startet eben mit dem Entwurf. Und schwierig wird es dann, wenn sich in diesem Prozess immer wieder große Änderungen ergeben. Also wenn sich, nachdem man eigentlich schon sehr weit ist, so ganz Grundsätzliches ändert, dann wird es immer schwierig. Aber wenn man das eigentlich logisch durchgehen kann, dann muss man natürlich immer versuchen, so nah wie möglich an dieser Ursprungsidee, an dem Ursprungskonzept zu bleiben, um das eben nicht zu verwässern, wo es oft auf dem Weg genug Stellen gibt, wo man auch irgendwie abzweigen könnte. Aber das ist quasi das große Ziel über den Planungsprozess, ist dieses wirklich entwickelte Entwurfsidee, die sehr konsequent ist, im besten Falle dann auch so quasi bis auf die Baustelle zu bringen.
Also gab gibt es auf jeden Fall auch mal Momente, wo man dann auch mal so wieder einen Schritt zurückgeht, dass man sagt, oh, jetzt muss der Entwurf vielleicht doch nochmal irgendwie angepasst werden?
Ja, gibt es eigentlich immer wieder.
Okay. Ja, spannend auf jeden Fall. Und das bringt mich ja schon tatsächlich zur letzten Frage, und zwar jetzt für alle angehenden, zukünftigen Architektinnen und Architekten. Was könnt ihr denen mitgeben? Habt ihr Tipps und wie die vielleicht, wie die sich darauf vorbereiten können, auf diesen Beruf?
Also wenn ich noch studiere oder wenn ich jetzt anfange zu arbeiten?
Sowohl als auch, würde ich mal sagen.
Sowohl als auch. Also jetzt mal zunächst mal für die Berufsanfänger habe ich einen relativ eindeutigen Tipp. Versucht, in ein Büro reinzukommen, wo es euch ermöglicht wird, ein Projekt mal komplett mit zu begleiten von den ersten Anfängen bis zum fertigen Gebäude, weil es euch einfach dann in die Lage versetzt, den Gesamtprozess zu verstehen und auch das zu verstehen, was man auf dem Weg machen muss. Weil letztlich, was man ja erarbeitet als Architekt, das sind Arbeitsunterlagen für andere. Also die werden dazu verwendet, dann irgendwann damit zu bauen. Und man versteht am Anfang oft nicht, warum ich da, welche Schritte wann mache und welche Informationen ich wann sammeln muss, damit dann irgendwann auf der Baustelle tatsächlich auch gebaut werden kann. Und das klappt nicht immer. Und ich glaube, man sollte eben darauf achten, bei der Bürowahl oder bei der Berufswahl, dass man eben die Möglichkeit hat, so einen Prozess mal komplett mitzuverfolgen. Und im Studium, glaube ich, ist es wichtig, dass man seinen Horizont weitet und möglichst viel aufsaugt an Dingen, die mit Architektur zu tun haben. Also es heißt viel selber reisen, viel Projekte selbst anschauen, nicht alles über Instagram und Pinterest, weil das einfach verzerrte Bilder sind. Also es ist einfach, mittlerweile wird halt die Architekturfotografie geshoppt. Das hat oft auch, wenn man die Gebäude in Realität anguckt, gar nichts damit zu tun, was auf dem Bild zu sehen ist. Man versteht auch das Konzept nicht, versteht nicht, ob das Gebäude räumlich funktioniert. Also einfach sich Sachen anschauen und dann nebenher auch jobben, ganz wichtig, und gucken, dass man da in die guten Büros kommt, weil es einfach dann auch den Horizont weitet. Also jetzt nicht, weil man irgendwie aus XY-Ingen kommt, dann da im örtlichen Büro schon das Vorpraktikum machen und dann irgendwie bis zur Masterthesis irgendwie bleiben, sondern gucken, dass man auch da schaut, dass man mal so ein bisschen reinschnuppert in unterschiedliche Büros, einfach um möglichst viel zu erleben. Weil später, wenn man dann als Architekt arbeitet, sind die Chancen halt einfach eingeschränkter, in unterschiedliche Bereiche einfach einen Einblick zu bekommen.
Ja, okay. Ja, ich würde sagen, ich finde es ein toller Beruf. Also für alle, die das damit liebäugeln, würde ich sagen, probiert aus. Es ist ein Beruf, wo man noch nicht so richtig weiß, was auf einen zukommt. Also eine gewisse Abenteuerlust gehört auch dazu. Und ich glaube, man muss dem offen begegnen. Also man muss Lust drauf haben. Man muss Lust drauf haben, Dinge zu lernen, aber nicht sozusagen nur auswendig zu lernen, sondern wirklich zu verstehen. Also nur große Zusammenhänge zu verstehen. Und das macht wirklich Spaß. Und man muss sich auch die Zeit geben, zu sagen, das dauert Jahre, man lernt nie aus. Das ist nicht so, dass man das nach einem Jahr dann kann und sagt, jetzt kann ich das mit Architektur. Das hört nie auf. Also wir können das auch nicht in gewisser Weise. Und ich glaube, wenn man da die Lust drauf hat, wirklich zu sagen, ich schaffe etwas, was dann da steht, was wirklich gebaut wird. Ich habe auch ein gewisses Durchhaltevermögen, um mich durch diese Prozesse auch oder mit diesen Prozessen, die wir jetzt beschrieben haben, auseinanderzusetzen. Dann macht es wirklich Spaß. Aber diese Offenheit, neue Dinge kennenzulernen und auch wirklich quasi Erfahrungen zu reflektieren, die ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und es ist nicht zwingend erforderlich, dass man in jedem einzelnen Fach total super ist und nur das 1-0-Abi hat. Ich glaube, das ist vielleicht nicht so die Voraussetzung, aber man muss ein breites Wissen haben, man muss Lust haben, Wissen wirklich auch aufzusaugen und sich Dinge anzugucken, seine eigene Meinung zu reflektieren. Und dann kann es eigentlich nicht schiefgehen.
Ja, cool. Und jetzt noch aus eigenem Interesse, wie lange dauert so ein Architekturstudium?
Also Vorgabe sind 5 Jahre, also 3 Jahre Bachelor, 2 Jahre Master. Es gibt manche Schulen, die machen 4 Jahre Bachelor, 1 Jahr Master, aber eigentlich, man muss ja durch Bologna, ist ja alles reglementiert worden, also dauert es 5 Jahre. Es ist aber nicht verboten, ein bisschen länger zu studieren. Also wir gucken jetzt das spreche ich jetzt auch für die Kollegen in den anderen Büros, wir gucken jetzt nicht darauf, wie lange jemand studiert hat, sondern was hat jemand gemacht. Und das Studium ist der Zeitraum größtmöglicher Freiheit im Leben. Das kommt, also vorher hat man Schule, danach hat man Job und dann irgendwann Familie. Und das sollte man auskosten. Und wenn man da 1, 2, 3 Semester länger braucht, weil man vielleicht noch ein Praktikum dranhängt oder ein Auslandssemester irgendwo, dann schadet es nicht. Aber es ist rein vom Studium her sind es 10 Semester.
Okay, ja cool, auf jeden Fall spannend. Ja, das war es dann ja schon tatsächlich. Also es hat mich auf jeden Fall gefreut. Das ist ja halt auch echt ein spannendes Thema. Und es hat mich auf jeden Fall gefreut, kann mich eigentlich nur bedanken und hoffe ich, dass ihr heute nicht noch einen allzu stressigen Tag habt und wünsche euch natürlich weiterhin viel Spaß und viel Erfolg bei euren Projekten.
Gleichfalls.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Danke.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.